Okay, dann erzähl uns doch ein bisschen, du hast jetzt deine Microbakery schon ein paar Mal erwähnt, über deine Bäckerei. Wie kam es dazu und wie war der Weg vom Opernsänger, bis du tatsächlich eine Bäckerei eröffnen durftest auch, weil du ja überhaupt keine Ausbildung im Bäckerhandwerk genossen hast?
Genau, ja, der Weg war deutlich länger, als wenn ich jetzt irgendwie eine Standardausbildung gemacht hätte. Wiederum hat das ja aber Gründe, warum ich nicht in eine Ausbildung gegangen bin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich sehr, dass ich nach ein paar technischen Problemen, aber jetzt live und in Farbe, den Marco vom Brotgesang aus Stuttgart digital vor mir sehe. Hi Marco.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Schön, das freut mich auch. Ich freue mich, dass es jetzt klappt, dass du bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir kennen uns ja fast auf den Tag genau ein Jahr, weil letztes Jahr, Anfang Januar, war ich zum ersten Mal bei dir in der Bäckerei.
Stimmt.
Und genau relativ schnell habe ich dann dich angefragt, ob du zu mir in die Bäckerei kommst, um mit mir Panettone zu backen. Und auch relativ schnell habe ich dann gesagt, ich lade dich auf jeden Fall mal in meinen Podcast ein. Und jetzt ist es endlich soweit. Und genau, ich freue mich, dass du heute da bist und frag dich direkt mal zum Anfang, weil unsere Folge mit Gast heißt immer auf dem Ofenbänkle mit, heute jetzt auf dem Ofenbänkle mit Marco. Gibt es eine Verbindung zu einem Ofenbänkle? Du hast, glaube ich, keins in deiner Backstube, aber gibt es sonst eine Verbindung zu einem Ofenbänkle?
Ich habe tatsächlich keins in meiner Backstube, aber es gab einen Ofenbänkle, wenn ich mich jetzt erinnere ich mich, es gab einen Ofenbänkle direkt vor dem Holzbackofen meiner Oma in Kroatien. Also ich bin im Osten Kroatiens aufgewachsen auf dem Bauernhof und meine Großmutter hatte einen eigenen Bauernhof mit einem ziemlich großen Holzbackofen. Der muss schon damals so um die 200 Jahre alt gewesen sein. Und
Wow.
da gab es so einen Bänkle, wo man einfach als kleiner Knopf saß und das ganze Geschehen beobachtete mit großen Augen. Es war so ein bisschen, ja, Magie des Backens. Und die Großmutter hatte ja alle 2 Wochen so ungefähr um die 50 Kilo Teig zusammengeknetet in einer Backmolle. Ein Stück davon wurde abgenommen und in den großen Mehlfass reingeworfen. Das war dann quasi der getrocknete Starter für das nächste Backen. Und genau, und wir saßen als Kinder da auf dem Bänkle und haben das Ganze sehr mit großen Augen beobachtet.
Okay, heute musst du dir das Ofenbänkle halt so virtuell vorstellen,
Genau.
während du wahrscheinlich bei dir sitzt. Ja, jetzt hast du schon kurz deine Oma erwähnt. Stell dich doch unsere Hörer ganz kurz vor. Wo kommst du her? Was ist denn dein familiärer Hintergrund? Ich weiß, dass deine Oma da, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt. Und wie
Genau.
bist du aufgewachsen mit dem Thema Essen und Genuss?
Also, wie gesagt, auf dem Bauernhof aufgewachsen, eine absolute Selbstversorgerfamilie, was ja nicht so geplant war. Also meine Eltern hatten ja schon immer auch als Berufstätige ein bisschen Landwirtschaft betrieben, aber so für Eigenbedarf hauptsächlich. Und dann 1990, als der Krieg anfing und meine Eltern waren ja Einzelhandelleute und die haben einfach im Supermarkt gearbeitet und als die Kombinate dann auseinandergingen und privatisiert wurden, haben die ihre Jobs verloren und haben sich dann komplett vollständig auf die Landwirtschaft geworfen. Wir haben zum Beispiel eine große Ziegenherde gehabt, so um die 100 Tiere und Kühe, Schweine, also alles, was man sich so vorstellt auf einem kleineren Bauernhof. Und das Essen hat ja immer eine große Rolle gespielt, weil ja, das Zusammensein, zusammen kochen auch, dann große Veranstaltungen mit zum Beispiel Schlachten Ende November. Das war ja immer ein großes Familienereignis und man hat sich ja gegenseitig ausgeholfen. Also ich habe ja unzählige Cousinen und Cousins. Wir waren immer sehr verbunden. Das kam ja auch zum Teil aus einer Gewohnheit, traditionell, dass man sich eben, man hat sie ja wirklich gegenseitig gebraucht auch, weil man viele Sachen eben, so große Arbeitsaktionen hat man ja einfach viel Hilfe gebraucht. Und das war dann ganz praktisch, wenn man eine Großfamilie hat. Genau, und dann zum Beispiel auch zweiter Weihnachtstag war ja das große Weihnachtsessen bei der Großmutter. Also es waren einfach Essen und Genuss in dem Sinne standen schon immer im Mittelpunkt.
Spannend. Jetzt hast du aber ja beruflich vorher was ganz anderes gemacht. Erzähl doch nur ganz, ganz kurz, was du gemacht hast, bevor du Bäcker warst, Bäcker bist.
Ja, ich habe als 12-Jähriger mal so eine Berufung erfahren, sozusagen. Ich habe eine Oper im Fernsehen gesehen, was bei uns in der Familie nie ein Thema war. Also Musik, klassische Musik vor allem überhaupt nicht. Und aus irgendwelchem Grund, ich wusste, das wird meine Zukunft. Ich werde Opernsänger. Alle um mich herum dachten, ich wäre völlig verrückt, aber haben dann den Kleinen so machen lassen. Und ich habe es tatsächlich dann auch geschafft, durch Musikgymnasium erstmal in eine andere Stadt und dann Aufnahmeprüfung in Stuttgart an der Musikhochschule. Und ich war jetzt ja 20 Jahre auf der Opernbühne, hauptsächlich in Europa, ein bisschen in Asien. Genau, und das lief ja so bis 2022, kann ich sagen. Ich war hauptberuflich Opernsänger. Hab davon gelebt und aber irgendwann kam auch die neue Liebe dazu, das Brot, der Sauerteig und Bäckerhandwerk im Allgemeinen, so dass ich mich irgendwann entschloss, doch auch einen anderen Weg zu gehen.
Finde ich mega spannend, weil es gibt jetzt schon einige Jahre Quereinsteiger, die aus andere Berufe ins Bäckerhandwerk rutscht, aus welche Gründe und durch welche Geschichten auch immer. Oft irgendwie Büroleute, die das Backen so als Ausgleich zum Beruf für sich entdeckt haben, aber Opernsänger bist du, glaube ich, tatsächlich der Einzige, zumindest den ich kenne, und wahrscheinlich gibt es auch keinen anderen, der vom Opernsänger zum Bäcker wurde. Finde ich mega, mega spannend.
Ja, es gibt einen Dirigenten.
Ah,
Es
okay.
gibt einen Dirigenten. Ja, der ist irgendwo im Osten in der Nähe von Leipzig oder so, habe ich neulich auch
Okay.
erfahren, der jetzt auch eine Mikrobackstube führt
Sehr spannend.
und dirigiert aber
Okay.
weiterhin.
Aber du bist nicht mehr auf Opernbühne unterwegs oder doch noch?
Also auf der Opernbühne bin ich nicht mehr unterwegs, weil die Opernprojekte, also eine Probenphase dauert meistens zwischen 5 und 6 Wochen. Und dann kommen die Vorstellungen noch dazu. Das mache ich nicht mehr. Ich singe aber weiterhin. Ich mache so 3, 4 kleinere Projekte im Jahr, die mich jetzt nicht wahnsinnig lange Zeit aus der Backstube wegnehmen. Das ist meistens so dann 1 Woche oder 10 Tage. Und da jetzt die Backstube besteht jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr, haben sich die KundInnen mittlerweile auch daran gewöhnt, dass es auch Abwesenheitszeiten gibt. Das kündige ich dann auch rechtzeitig an.
Und singst du auch in deiner Backstube?
Nein, tatsächlich keinen einzigen Ton. Das fragen auch die KundInnen ziemlich oft, ob ich irgendwie quasi während ich da mit den Teigen mich beschäftige, ob ich da singe, aber das ist halt so, wenn man beruflich Musik macht und da sind zum Teil 8 bis 12 Stunden am Tag entweder selbst Musik machen oder zuhören, dann ist die Stille die schönste
Naja, das kann ich mir gut vorstellen.
Musik.
Hast du keine Erfahrungen gemacht, ob dein Sauerteig anders reagiert, wenn du ihn irgendwie mit klassischer Musik beschallst? Da gab es doch auch schon mal solche verrückte Versuche.
Stimmt,
Okay.
da gibt's ja
Ja.
pseudowissenschaftliche Forschungen. Nee, aber das
Ja.
habe ich nicht gemacht.
Bevor wir weitergehen zum nächsten Thema, habe ich eine kleine Schnellfragerunde für dich. Und zwar gebe ich dir immer zwei Begriffe zur Auswahl und du musst dich ganz, ganz spontan für einen von den zwei entscheiden. Okay? Bereit?
Ja.
Okay. Laugenbrezel oder Panettone?
Panettone.
Panettone backen oder Panettone essen?
Panettone backen.
Weizen oder Roggen?
Roggen.
Okay, und beim letzten muss ich mich entschuldigen, falls ich das nicht richtig ausspreche, aber ich sag mal Stuttgart oder Pozega?
Stuttgart.
Das müsste dein Geburtsort sein, wenn ich richtig recherchiert habe.
Ja, das stimmt. Pozega heißt es. Genau.
Ja, du hast auch kurz gestockt, gell? Hast du kurz gebraucht, bis du es verstanden hast. Also das heißt, du bist in Kroatien geboren und lebst aber jetzt, glaube ich, schon viele, viele Jahre in Stuttgart, richtig?
Ja, ich lebe in Deutschland länger, als ich jemals in Kroatien gelebt habe. Also ich bin mit 18 direkt nach dem Abi nach Deutschland gekommen und seitdem ist das meine neue Heimat.
Okay, dann erzähl uns doch ein bisschen, du hast jetzt deine Microbakery schon ein paar Mal erwähnt, über deine Bäckerei. Wie kam es dazu und wie war der Weg vom Opernsänger, bis du tatsächlich eine Bäckerei eröffnen durftest auch, weil du ja überhaupt keine Ausbildung im Bäckerhandwerk genossen hast?
Genau, ja, der Weg war deutlich länger, als wenn ich jetzt irgendwie eine Standardausbildung gemacht hätte. Wiederum hat das ja aber Gründe, warum ich nicht in eine Ausbildung gegangen bin. Zum Teil auch, weil das, was ich gerne hätte lernen wollen, wird nicht so detailliert in der Bäckerausbildung unterrichtet. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und also der Weg war ziemlich steinig. Ich habe die Pandemie war für mich auf eine Art und Weise ein Segen. Erstens als Sänger, also es war wirklich so, als die ersten 3 Monate der Pandemie alles gecancelt wurde, alle Verträge gecancelt wurden und nichts fand statt. Nicht nur ich, sondern auch viele meiner anderen Musikerkollegen, die freischaffend unterwegs sind, viele haben so ein, wie soll ich sagen, so ein Aufatmen erlebt, so nach dem Motto, oh, ich muss nirgendwo hin, ich kann zu Hause bleiben, ich kann ein bisschen Auszeit nehmen. 3 Monate sind jetzt keine wahnsinnig lange Zeit, das geht schnell vorbei. Keiner hat sich dann auch wirklich gedacht, das wird jetzt jahrelang dauern und dass es dann doch an die Existenzen auch angeht. Und so war es bei mir auch. Ich habe mir gedacht, ach großartig, dann kann ich jetzt ein bisschen backen zu Hause, weil das Backen und Sauerteig an sich habe ich ja für mich schon entdeckt. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen ausgiebiger zu Hause zu backen. Nach 3 Monaten, das Ausgiebige wurde zum Fanatismus. Also wir hatten ja hier eimerweise, also es gab immer so ungefähr eine halbe Tonne Mehl zu Hause. In einer städtischen Wohnung von 85 Quadratmeter, ja, das sieht man dann irgendwann, weil in jeder Ecke irgendwelche Eimer sich stapeln. Ich hatte extrem Schiss von irgendwelchen Mehlschädlingen und deshalb habe ich die Mehle ja immer in so luftdichte Eimer in luftdichten Eimern gelagert. Genau, und dann wurde das ja immer länger, diese Auszeit. Und ich habe immer mehr und mehr gebacken. Ich bin immer tiefer in die Materie eingedrungen, habe mir die ganzen Bücher von, also die Ausbildungs, Lodebauer und so, die ganzen Ausbildungsbücher habe ich mir geholt und studiert. Und es wurde mir irgendwann selbst so ein bisschen, also ich habe ein bisschen Angst vor mir selbst bekommen, ja, weil ich gemerkt habe, dass ich dahin möchte, aber mir selbst zuzugestehen, dass ich nicht mehr singen möchte und dass ich nicht mehr hauptberuflich Sänger sein möchte, das war schwierig. Also sich das zuzugestehen, da gibt's verschiedenste Gründe, wie zum Beispiel, was werden die Leute erzählen, weil wenn man als Musiker, also zumindest war das ja so früher, wenn man als Musiker die Branche geändert hat, dann wurde ja immer ziemlich ordentlich abgelästert, so nach dem Motto, der hat's ja nicht geschafft und keine Ahnung, so Zeug. Mittlerweile ist es aber wirklich ganz anders. Mir treten ja viele Sänger, Kollegen entgegen, wenn die in die Backstube kommen und sagen, oh, du Glücklicher, du hast ja was gefunden, was dich glücklich macht. Und viele würden ja gerne in bestimmten Alter, vor allem wenn man Familie hat, aussteigen und einfach ein anderes Leben führen, weil nur aus dem Koffer zu leben ist ja Zeit lang sehr spaßig und sehr aufregend. Und aber irgendwann, wenn man so ein bisschen mehr Stabilität im Leben haben möchte, wird das auch zu Last. Nicht zu sagen, dass es nicht einfach ist, auch Partnerschaften zu pflegen und überhaupt Partner zu finden, die das mittragen wollen, dass man irgendwie 9 Monate im Jahr nicht zu Hause ist. Und genau, so habe ich dann langsam mir selbst das zugestanden und habe dann, ich hatte ja null Ahnung, ob ich das in Deutschland zum Beispiel du nicht einfach so eine Bäckerei aufmachen kannst, ja. Und das ist ein ziemlich geschützter Beruf ist. Und dann habe ich das alles erfahren, dass man ja eine Ausnahmebewilligung der Handwerkskammer benötigt. Das hat fast 2,5 Jahre gebraucht. Und die Handwerkskammer war nicht gerade offen dafür, wenn ich mich diplomatisch ausdrücke. Aber irgendwann hat die Bundesakademie in Weinheim hat einen sogenannten Quereinsteigerkurs angeboten und über diese Schiene habe ich dann auch es geschafft, die Ausnahmebewilligung zu erwirken. Die ist ein bisschen verwirrend, weil in der stand erstmal nur 3 Brotsorten. Was das aber bedeutet genau, zum Beispiel, wenn man einen Roggenmischteig backt und ohne und mit Sonnenblumenkern, ist das immer noch derselbe Teig, ist das immer noch dasselbe Brot oder nicht? Auf diese Frage wollte mir nicht mal die Rechtsabteilung der Handwerkskammer eine Antwort geben. Also es war ziemlich eindeutig, was, also wichtig war, die Willkür zu bewahren. Es war wichtig, alles ein bisschen schwammig zu belassen, alles so ein bisschen leicht gräulicher Bereich sozusagen, um keine genauen Antworten zu bekommen. Es ist ja auch immer noch so, dass es bestimmte Menschen der Handelskammer gibt, die behaupten, ich wäre kein Bäcker und ich müsste mich ja anders nennen, ob ich dann ein Teigknieternder bin oder Brotbackender, keine Ahnung. Und wiederum gibt es manche Sachbearbeiter da, die behaupten, ich wäre Bäcker, weil ich ja Brot backe. Und also das ist auch so ein bisschen immer noch im irgendwo dazwischen.
Aber wenn ich kurz neigrätschen darf, aber du hast ja eine offizielle Genehmigung, dass du eine Bäckerei betreiben darfst, richtig?
So ist das, genau. Ja, ich darf eine Bäckerei betreiben.
Von Handwerkskammer zu Handwerkskammer, glaube ich, unterschiedlich, wie groß oder wie breit dann diese Ausnahmegenehmigung gestellt wird, richtig?
Genau. Es ist sehr, es ist wirklich pure Willkür, weil es ist nicht nur von der Handwerkskammer zu Handwerkskammer, es ist wirklich vom Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter. Okay. Also meine Kollegin, die mit mir die Prüfungen gemacht hat, die auch im Stuttgarter Raum wohnt, also die gleiche Handwerkskammer ist für sie zuständig, die hat zum Beispiel absolut gar keine Begrenzung, die darf komplettes Bäcker- und Konditorhandwerk bedienen.
Und wo ist jetzt bei dir die Begrenzung? Also was darfst du und was darfst du nicht?
Also bei mir steht 3 Brotsorten und dann die Sachen, die ich in der Prüfung gemacht habe.
Okay, aber da kommt ja niemand
und guckt, ob du jetzt.
Ja, aber da kommt ja niemand und guckt jetzt, was du in der Auslageliege hast. Oder wie muss man sich das vorstellen? Also
ehrlich gesagt weiß ich nicht. Also ob das jemand irgendwie kontrolliert und auf welche Art und Weise und so weiter, keine Ahnung. Und so. Aber es ist wirklich von jedem Kollegen von den Quereinsteigern, mit denen ich spreche, das ist von jedem, bei jedem komplett was anderes, ja.
Höre ich auch immer wieder. Aber das heißt, du musstest eine Prüfung ablegen, die und das war dann in der Handwerkskammer oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, die Prüfungen haben in Weinheim an der Akademie stattgefunden. Weinheim hat ja zum ersten Mal 22 im Dezember sogenannten Zertifikatsprüfung organisiert wie Quereinsteiger. Wir waren zu viert da. Es waren wohl mehr Menschen angemeldet, weil das ja auch nicht gerade günstig war, so vom Finanziellen her. Und aber nur wir vier sind erschienen. Am ersten Tag gab es eine Theorieprüfung. Und das war schon eine ziemlich nervenaufreibende Sache. Da gehen vier erwachsene Menschen wie auf Schafott sozusagen. Zum Teil waren die Themen, die geprüft wurden. Also es gab ja natürlich auch Bäckermathe, ist ja klar. So Backflächenberechnung und so weiter. Und für jemanden wie mich, der mit Mathe abgeschlossen hat, als ich gelernt habe, bis 100 zu zählen ungefähr, war das nicht ganz ohne. Ja, aber es war wirklich schön, weil wir zu viert, wir waren ja die ganze Lernphase in Kontakt und haben uns wirklich auch gegenseitig ausgeholfen, sowohl fachlich als auch moralisch. Und dann die ersten 2 Tage hatten wir quasi 2 Probetage und dann 2 Prüfungstage. Und da kam ein Bäckermeister aus der Handwerkskammer Mannheim und er hat dann die Prüfung abgenommen. Es war eine lustige Sache insgesamt, jetzt wenn ich nachhinein drauf schaue. Das war eine schöne 5 Tage, die wirklich sehr aufregend waren. Und wir mussten zum Teil auch tricksen, weil die ganze Prüfung wurde auf das konventionelle Backen ausgelegt. Das heißt zum Beispiel, dass Roggenmischteig, den kann man halt nicht mit kühler Gare machen, mussten wir direkt backen. Und jedes Produkt mussten wir aus 5 Kilo Mehl, also 5 Kilo Getreideerzeugnissen herstellen. Und wenn du dann ein Roggenmischbrot innerhalb von 4 Stunden knetest, gast und backst, dann gehen da 380 Gramm Hefe rein, ja, um das alles in diesen 4 Stunden zu schaffen. Was ich noch aber absurder fand, ich dieses Brot danach zu prüfen. Weil um 12 war die Prüfung aus, das Brot musste aus dem Ofen raus und um 13 gab es Bewertung. Das heißt, die haben gerade dieses Roggenmischbrot wurde sofort angeschnitten und getestet. Also ganz ehrlich, ich hätte das niemals in meinen Mund genommen. Das ist für mich einfach kein Nahrungsmittel, was ich da hergestellt habe. Aber so war die Regelung. Alles andere konnten wir gemeinsam. Die ganzen Rezepturen konnten wir so umbauen, dass es mit einer Nachgare ging, haben aber natürlich auch ein bisschen getrickst, weil die Vorstufen mussten irgendwann hergestellt werden. Da wir aber nur 4 Stunden Zeit in der Backstube bekamen pro Tag, die Vorstufen mussten dann heimlich in der Nacht zusammengerührt werden.
Ja, ich kenne dieses Thema Prüfung in Bäckerhandwerk, ist eins, das mich auch schon lange begleitet. Ich bin ja hier oder war hier im Prüfungsausschuss und da hatten wir bei der Gesellenprüfung nur ganz kurze Anekdote, da war die Prüfzeit, also ein Tag Prüfung halt. Also das heißt, man konnte gar keinen Sauerteig oder sowas selber herstellen. Und da war es genauso. Die Rezepte waren dann von der Schule gestellt. Und dann musste man das prüfen. Also quasi noch warm, mehr oder weniger die Brote anschneiden und auch die andere Sache mit den Rezepturen von der Schule. Also der Geschmack hat letztendlich gar keine Rolle gespielt, weil auf den hat man ja gar keinen Einfluss gehabt, weil man weder den Sauerteig selber gemacht hat, noch eine eigene Rezeptur verwenden durfte, noch zum Beispiel auch bei tourierte Gebäcke Tourierbutter verwenden konnte, weil es die schlicht und ergreifend in der Schule nicht gab. Also von dem her, ich kann das gut nachvollziehen. Aber das heißt, nur dass ich es noch richtig verstanden habe, ihr habt aber schon auch, oder habt ihr das alles in Eigenstudium dann gemacht oder hattet ihr auch Präsenzzeiten in Weinheim, wo ihr auf die Prüfung vorbereitet wurdet?
Nein, nein, es gab keine Präsenzzeit. Es gab da war man quasi sehr auf sich selbst gestellt, dass man vorbereitet hinkommt. Also ich habe auf 2 verschiedenen Profibäcker-Facebook-Gruppen habe ich ein paar Mal geschrieben, ob jemand aus dem Stuttgarter Raum sich vorstellen könnte, dass ich bei ihm in der Backstube ein bisschen Erfahrung sammle, zumindest was, keine Ahnung, größere Mengen angeht und die Ausstattung in einer Backstube ist sicherlich anders als bei mir in der Küche, obwohl ich ja schon eine, also bei mir eskaliert das ja irgendwann in der Küche, was Ausstattung angeht. Aber trotzdem, und da hat sich der Bäcker Zacher aus Leonberg bereitgestellt und ich bin dann ein paar Mal hin und habe bei ihm ein bisschen mitgearbeitet. Das war eine große Hilfe. Also wirklich, und da bin ich ihm wirklich sehr dankbar, dass er so offen war und mir da ja seine Türe öffnete und sagte: Marco, wann immer du willst, komm vorbei, wenn es dir was nutzt. Er hat auch gesehen, dass ich jetzt, der Besen ist mir auch nicht fremd, sozusagen, ja, und dass ich gerne auch wirklich mit anpacke. Und so war das wirklich eine tolle Sache. Aber so die ganze Vorbereitung, vor allem für das praktische Teil, das war einem selbst überlassen. Man konnte auch fast alles selbst wählen, was man backen möchte. Es gab ein paar Vorgaben, aber das meiste konnte man ja selbst wählen und eigene Rezepturen auch mitbringen.
Okay, und dann musstest du aber mit diesem Zertifikat oder mit dieser bestandenen Prüfung dann letztendlich deine Ausnahmegenehmigung beantragen, bevor du dann deine Bäckerei eröffnen durftest. Und das hat sich dann auch
Genau.
nochmal gezogen.
So
Du
ist
hast
das.
dann, du hast dann deine Bäckerei mit einer Art Fundraising, glaube ich, finanziert und gestartet. Ist das richtig?
Also den Backofen habe ich durch Crowdfunding
Oder
finanziert, zumindest
Crowdfunding?
teilweise. Genau, also ich habe erstmal 2 Jahre nach einer Location gesucht in Stuttgart, als alles von der Handwerkskammer genehmigt wurde und mir gesagt wurde, ich darf jetzt. Dann habe ich nach einer Location gesucht. Das war eine Mission Impossible, da es gab ein magisches Wort, das alle Türe zumacht, das hieß Nutzungsänderung. Eine Nutzungsänderung zu erwirken vom Baurechtsamt in Stuttgart war mit 1,5 bis 2 Jahre Wartezeit verbunden. Darauf wollte sich kein Vermieter dann natürlich einlassen. Und irgendwann schien das wirklich aussichtslos, vor allem für so eine Mini-Bäckerei ohne Angestellte. Also die Mieten sind hier wirklich absurd. Also was ich hätte locker machen können, ist eine große Backstube außerhalb der Stadt zu mieten von 600, 800 Quadratmeter. Das ist ja auch sogar relativ günstig im Vergleich, was die Mieten in der Stadt sind. Aber das wäre ja natürlich völlig schwachsinnig gewesen. Und nach 2 Jahren und wo ich wirklich verzweifelt war, habe ich durch den Zufall einen Patissier kennengelernt, der eine Patisserie im Stuttgarter Westen führt. Und der war kurz vorm Aufgeben, nicht weil das Geschäft nicht lief, sondern er hat sich nicht mehr so inspiriert gefühlt. Und wir haben so ein Gespräch geführt und da kamen so wahnsinnig viele Parallelen auf. Also der ist in Deutschland geboren, seine Eltern kommen aber aus demselben Ort, wo ich herkomme, aus Kroatien. Er spricht fließend Kroatisch mit meinem Dialekt auch, was ich völlig, ja, total lustig finde. Und jedes Mal, wenn wir jetzt auch Kroatisch sprechen, immer wieder bin ich erstaunt, dass wir so ähnliche Wörter auch benutzen. Genau, und er bat mir an, dass ich bei ihm einziehe und wir uns natürlich dann auch die Kosten teilen. Und das hat sich als eine sehr gute Kombination herausgestellt, einfach weil er ist auch Quereinsteiger in seinem Handwerk. Und wir bereichern uns gegenseitig, auch was Kunden angeht. Also wenn die Kunden bei ihm warten, dann schauen die bei mir vorbei und umgekehrt auch. Genau. Es ist sehr eng in der Backstube und wer weiß, wie sich das entwickelt in der Zukunft. Vor allem, weil bei mir ich habe jetzt mittlerweile nach ein bisschen als einem Jahr habe ich einen ziemlich festen Kundenstamm und immer mehr Leute kommen ja dazu. Einfach weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja wirklich die beste Werbung. Plus mein Probierteller, der auch also einfach die beste Werbung ist, weil das, was probiert wird, wird eigentlich auch gekauft. Also das ist quasi verkauft, wenn es probiert wird. Genau. Und deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt in der Zukunft auch weiter so bleibt, aber erstmal ist es so, wie es ist.
Und das heißt, durch dein Ofen über Crowdfunding finanziert, hat es gut funktioniert? Würdest du das wieder machen?
Ja, Crowdfunding-Kampagne war eine aufregende Zeit, zum Teil auch eine sehr schöne Zeit, aber auch eine wirklich sehr stressige. Crowdfunding ist im deutschsprachigen Raum entweder völlig unbekannt oder wird als etwas ziemlich Verruchtes wahrgenommen. Also natürlich spreche ich jetzt nicht von der jungen Generation zwischen 20 und 30 oder so, aber sogar in meiner Generation, also irgendwie Jahrgang 82, ist das, wie gesagt, entweder unbekannt oder kommt es wie so eine Art Schnorren rüber. Und wir leben einfach immer noch in einer Gesellschaft, in der man so nach dem Motto, du musst bluten und dann hast du was verdient. Ja, wenn du nicht geblutet hast, dann ja, bist ein fauler Sack sozusagen. Also den Mehrwert, warum man zum Beispiel einem Bäcker 20 € spendet, damit er sich einen Backofen kaufen kann, was die Gesellschaft davon hat, diese zwei, drei Schritte weiterzudenken, da sind wir noch nicht so weit. Also da muss noch ein bisschen Arbeit geleistet werden, was ich ja auch versuche. Ich versuche auch andere zu unterstützen, die solche Kampagnen machen, dass ich deren Links einfach weiter teile und dass einfach ein bisschen mehr Leute darüber auch erfahren. Und weil was mich sehr überrascht hat in dieser ganzen Kampagne, ist die Menge an Negativ-Feedback, das ich bekam, einfach nur dadurch, dass ich die Kampagne mache. Nichtsdestotrotz bin ich standhaft geblieben und von gefragten 36.000 €, das ich sammeln wollte, wurden 21 mit der Kampagne gesammelt. Und das ist schon ein Riesenbatzen. Mir half das enorm, dadurch, dass also die Banken haben mich ja abgelehnt, haben an mein Projekt nicht geglaubt. Und dadurch war die Crowdfunding-Kampagne auch nötig. Plus dann noch ein bisschen Hilfe von außen, von Menschen, die an mich und mein Projekt geglaubt haben, sodass ich jetzt ja eigentlich fast schuldenfrei nach einem Jahr draußen bin.
Das heißt, wie lange hast du die Bäckerei jetzt offen?
Ich habe am 8. Dezember 2024 meinen ersten Tag gehabt, also ein Jahr und 2 Monate ungefähr.
Und hast es noch nicht bereut?
Nein.
Das heißt, das Konzept kommt gut an. Du hast schon gesagt, du hast einen festen Kundenstamm. Du verkaufst Brot, mehr wie drei Sorte. Darfst du das hier öffentlich sagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, du verkaufst drei Sorte Brot. Und das, was du an der Prüfung gemacht hast. Und das ist unter anderem ja die Panettone. Das ist ein bisschen, glaube ich, dein Spezialgebiet auch inzwischen fast geworden, oder? Ist das das meistverkaufte Produkt bei dir?
Das ist definitiv, also es gehört zu zwei meistverkauften Gebäcken. Panettone und Dinkelkartoffelbrot. Das sind quasi
Okay.
die zwei großen. Ah ja, und das Laugengebäck, Entschuldigung. Das sind so die drei Sachen, die absolute Hits sind. Und egal wie viel ich davon backe, gibt es nie genug.
Was machst du für Laugengebäck?
Ich nutze eigentlich, also das ist eher ein briocheartiger Teig, weil es enthält einfach sehr viel Fett. Das mache ich, also das führe ich mit der Madre, die ich für Panettone auch nutze. Und da ist ja auch ein Mehlkochstück drin und die sind auch jetzt seit fast einem halben Jahr auch vegan. Der große Unterschied einfach ist, dieses Gebäck ist wahnsinnig fluffig und durch den Mehlkochstück ist es auch am dritten Tag noch saftig. Also das ist quasi der große Unterschied zum konventionellen Produkt. Und also eigentlich ist das eine Art Teig, der auch für ein Milchbrot genutzt werden kann, zum Beispiel, wenn ich es jetzt mit Milch machen würde.
Also es ist quasi ein größeres Gebäck wie eine Art Brot, also du machst keine Brezeln oder so.
Nee, ich mag keine Brezeln. Das sind 220 Gramm Backstücke.
Und
Genau.
vegan und viel Fett, das heißt, du hast Öl drin, oder?
Nee, ich nutze Alsana, die Margarine. Die Biomargarine, genau. Und da sie ja in sich selbst schon einen Emulgator trägt, wirkt sich das auch auf die Teigbeschaffenheit und Emulgieren in dem Teig auch, sodass es einfach wirklich ein sehr schönes Gebäck am Schluss rauskommt.
Spannend. Ich würde gerne noch ein bisschen auf die Panettone eingehen, weil die uns ja auch so ein bisschen zueinander geführt hat. War das geplant von dir?
Also es war schon in dem ganzen Vorhaben, was die Bäckerei angeht, die war Panettone fest geplant. Ich habe, glaube 2017, habe ich meine erste Panettone gebacken. Und die habe ich dann auf Facebook gepostet in so einer Bäckergruppe, Hobbybäckergruppe, Entschuldigung, Breadmania. Und da hatte Claudio Perando kommentiert, also sehr positiv kommentiert, was für mich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen wie eine Segnung eines Papstes galt, weil Claudio einfach sehr viel in dieser Gruppe aktiv war und es war klar, dass er einfach ein Experte seines Gebiets ist. Und genau, und so fing das an mit Panettone. Irgendwie hat mich wahnsinnig fasziniert, diese unfassbare Menge an Butter in einen Teig reinzukneten. Und na, ich leide immer noch an dieser Besessenheit und merke auch immer wieder, wie ich mich bremsen muss, wenn ich zum Beispiel eine Brioche mache oder irgendwie so, dass ja, dass ich manchmal, ich übertreibe ungeplant, was Menge an Butter angeht, sodass manche Gebäcke aufgehängt werden müssen, auch wenn sie das im Anfangsstadium nicht vorhatten, sozusagen, ja. Aber wenn ich es nicht machen würde, würden die einfach zusammensacken, weil da einfach viel zu viel Butter drin ist, ja. Genau. Und insgesamt, dieses komplette System vom Panettone, diese relativ, also ja, komplizierte Sache, die in jedem Schritt schief gehen kann. Das irgendwie Faszination wird nicht kleiner. Mhm. Je mehr ich das backe, wird es eher spannender und ich lerne mit jedem Backvorgang was Neues. Mhm.
Das hast du uns damals auch gesagt, als du hier warst, irgendwie bei jedem Backe lernt man dazu und das hat man dir auch damals abgespürt, als wir hier bei mir Panettone backen haben, wo ich wirklich das Gefühl habe, du bist immer noch neugierig, du bist immer noch nicht so, dass du sagst, ja, das liegt jetzt an dem und dem, wenn irgendwas nicht klappt, ich schreibe dich ja nach wie vor ab und zu mal an, sondern du machst dich immer mit uns dann auf die Suche, was könnte jetzt an diesem Problem oder an dieser Auswirkung irgendwie die Ursache sein. Das finde ich wahnsinnig inspirierend.
Ja, weil es ist so, dadurch, dass es so ein sehr, sehr sensibles System ist und jede kleine Veränderung im Vorgang bringt wirklich enorme Auswirkungen mit sich. Also angefangen davon, was man für eine Knetmaschine nutzt, ja. Mhm. Und dann welches Mehl, inwieweit ist die Madre ausbalanciert oder nicht, das sind so viele Kleinigkeiten, dass es einfach nie langweilig wird. Und jetzt mit der Zeit auch, ja. Mit ja. der Zeit auch habe ich alle möglichen Mehle ausprobiert. Und ich finde das extrem spannend, was da alles passiert. Einfach nur, wenn man schon 10% des Mehls austauscht mit was anderem, wie das Endprodukt anders ist und wie sich das auch komplett anders verhält.
Und hast du das alles dir selber beigebracht, autodidaktisch, oder hast du dann Kurse besucht, hauptsächlich selber?
Genau, Kurse habe ich nicht besucht. Panettone-Kurse sind so eine komische Sache. Also dadurch, dass das so ein Luxusgebäck ist, das einfach allein von den Zutaten her kostspielig ist, hat sich ja auf diesem Kursmarkt sowas entwickelt. Also die Panettone-Kurse bei namenhaften Leuten sind wirklich sehr kostspielig. Also wir sprechen davon zwischen 1.500 und 2.500 Euro. 1.500 und 2.500 Euro. Und dann ist es so, dann hast du bei dem Kurs 40 Teilnehmer. Der Meister ist dann der Knetmaschine. Alle anderen sind drumherum und schauen zu. Dann hast du Menschen, die etwas extrovertierter sind, dann stehen die vorne und stellen Fragen und wenn sie auch Glück haben, greifen die mal auch, um den Teig anzufassen. Dann hast du Menschen, die aber etwas zurückhaltender sind und stehen dann in der dritten Reihe und sehen gar nichts. Mhm. Und das hat mich ja Ich sage ja oft, dass ich in vielen Bereichen das Gefühl habe, als ob ich in dem gleichen Beruf geblieben bin wie vorhin. Und das ist ja auch so bei den Meisterkursen für Gesang. Meisterkurs ist einfach eine unnatürliche Situation, wo man gleichzeitig sie präsentieren müsste, aber man muss gleichzeitig auch offen für Neues sein, um Fehler zu machen. Und das ist einfach eine Diskrepanz und die funktioniert nicht. Und genauso sehe ich das ja auch beim Panettone-Kursen, deshalb habe ich das nie gemacht. Für mich war es eher wichtiger, zum Beispiel nach Cluj zu fliegen und 2 Wochen mit Claudio Perrando zusammenzubacken und mit ihm zu arbeiten und zu beobachten, was da passiert. Auch weil manche Sachen sind verbal kaum auszudrücken. Die muss man einfach spüren.
Ja, ich glaube, da bin ich total, sehe ich ganz genau so. Und jetzt hast du gesagt, du hast ja alle möglichen Mehle ausprobiert. Gerade bei Panettone ist es ja auch so, dass oft fast ausschließlich wahrscheinlich, außer wenn es Biobetriebe sind, sehr kleberstarke italienische Mehle eingesetzt werdet. Bei welchem Mehl bist du inzwischen angekommen? Oder was sind so deine Erfahrungen mit den ganzen verschiedenen Mehle?
Also die ganzen italienischen Mehle wie Passini, Bongiovanni, das sind alles tolle Mehle, mit denen man tolles Panettone backen kann. Die sind aber zum Teil wirklich tot. Also Bongiovanni zum Beispiel nicht, aber Fassini ist einfach tot. Da lebt nichts mehr. Dazu kommt noch, dass ich einfach vom Konzept her, ich wollte eine Bäckerei haben, in der ich hauptsächlich regionale Zutaten verarbeite. Und deshalb habe ich mich, auch bevor ich die Bäckerei hatte, habe ich mich auf die Suche gemacht in Deutschland, in der Mühllandschaft irgendein Mehl zu finden, was dafür geeignet wäre, ohne großes Risiko größere Mengen Panettone herzustellen. Und von 35 Mühlen, die ich ausprobiert habe, die 35. war die Stadtmühle Waldenbuch, die 17 Kilometer von Stuttgart entfernt ist. Und die haben ein Pizzamehl, das heißt Elite, das wirklich meiner Meinung nach das beste Mehl für Panettone ist, das ich jemals ausprobiert habe. Also besser als alle italienischen Mehle, die ich ausprobiert habe. Das ist ja auch von der Logik her, also es ist ziemlich logisch, weil viele italienische Mehle werden mit deutschem Weizen hergestellt. Das heißt, wir karren das Elite-Weizen hauptsächlich aus Baden-Württemberg nach Italien, da wird es verarbeitet, dann wird es wieder teuer hierher zurückverfrachtet. Und das fand ich schon immer unsinnig und deshalb war ich so glücklich, dass ich so einen stabilen Partner gefunden habe. Mittlerweile, aber auch nach dem Besuch bei dir, habe ich ja auch das kleberstarke Weizenmehl vom Obeck auch in der Nutzung, was auch wirklich ganz toll ist. Man muss einfach nur ein bisschen mehr auf bestimmte Sachen achten, aber man kann genau so gutes Produkt dann herstellen wie mit dem Elite-Weizen von der Stadtmühle Waldenburg.
Und das ist ja verrückt, weil selbst das kleberstarke Weizenmehl von der Obeck ist ja im Vergleich mit jetzt einem konventionellen oder sogar mit einem italienischen Mehl oder mit dieser speziellen Panettone-Mehle ja überhaupt nicht kleberstark. Also obwohl das Kleberstarke von der Obeck ist ja trotzdem viel, viel schwächer. Warum funktioniert das trotzdem? Oder warum schwören dann alle auf diese italienische Mehle? Weil es einfacher ist? Weil die Kleber stabiler sind? Oder warum?
Es ist einfacher. Es ist einfacher, weil das Mehl vieles von alleine macht. Und dadurch, also man kann... Es gibt ja, man sieht das ja im Hobbybäcker-Bereich auf Facebook, sieht man ja mittlerweile sehr erfolgreiche Panettone-Bäcker, die mit diesen Mehlen backen. Leute, die haben eine KitchenAid zu Hause, ja, und schaffen damit auch ganz guten Panettone-Teig auszukneten und wirklich ein gutes Produkt herzustellen. Also vieles macht das Mehl von alleine und dadurch macht es auch sehr einfacher. Ich bin der Meinung, dass man im Mundgefühl am Schluss dann doch einen Unterschied spürt, weil diese Mehle so stark sind. Also wir sprechen ja wirklich von einem Weh von 450 oder sogar höher. Und das Mundgefühl, das aber für mich so extrem wichtig ist, also ich spüre da immer noch Potenzial, dass zumindest der erste Teig müsste noch weiter fermentiert werden, um diesen Fahrradgummi abzubauen, ja.
den es aber quasi braucht, in Anführungszeichen, um einfach ein stabiles Instagrammable-Ergebnis zu erzielen.
Genau, Instagrammable, aber, das ist sehr wichtig.
Aber das heißt, wenn man es hinkriegt mit einem schwächeren Mehl, sei es von der Stadtmühle Waldenbuch oder auch das von der Obeck, eine schöne Panettone zu backen, die vielleicht ein paar kleinere Löcher hat als jetzt andere Panettone, habe ich es aber eigentlich geschafft, eine bessere Panettone zu backen, weil sie geschmacklich oder beziehungsweise nicht geschmacklich, sondern von der Konsistenz, vom Mundgefühl her besser ist. So siehst du das,
definitiv.
Oder?
Ja, definitiv.
Und zweite Frage, aber das wirst du mir wahrscheinlich auch gleich bestätigen, wenn wir, also wir haben ja jetzt von Anfang an, oder ich habe ja zu dir gesagt, ich will, dass du zu mir kommst, aber ich will auf jeden Fall mit dem Mehl von der Obeck Panettone backen. Du warst sehr skeptisch zuerst, aber wir haben jetzt ja auch schon mehrfach, auch vor allem vor Weihnachten, über den Prozess gesprochen, wie wir Panettone backen. Und so wie wir, oder so wie ich jetzt den Prozess inzwischen führe, ist es ja was ganz, also wenn ich jetzt ein italienisches Mehl hätte, müsste ich auch komplett anders meinen Prozess führen. Richtig?
Ja. Ja, du müsstest also, dich anpassen.
Genau. Und das heißt auch, jedes Mehl, wenn ich Panettone backe, also ist ja eh bei jedem Gebäck so, aber bei Panettone wahrscheinlich besonders, ist mein Prozess je nach Mehl, je nach Kleberstärke auch einfach komplett anders.
Definitiv. Definitiv. Da musst du dich auf jeden Fall anpassen. Deshalb ist es ziemlich gut zu wissen, die W-Werte, Fallzahlen und so weiter, das hilft uns zumindest so ein bisschen zu prognostizieren, wie sich das Mehl sowohl im Fermentationsprozess verhält, als auch im Knetprozess. Was ich finde, zum Teil beim Panettone ist Knetprozess noch wichtiger als die Fermentation, also die Madre selbst, ja. Auch wiederum abhängig davon, was man für Mehl nutzt. Ja, wenn man eher schwächere Mehle nutzt, dann weiß man ja, man kann es ja irgendwann auch überkneten oder man kann das System so ermüden mit der Knetung vom ersten Teig, dass sich quasi das Glutengerüst nie wieder erholt. Also dass man ganz bis zum Schluss, auch wenn man das frische Mehl in dem zweiten Teig reinknetet, dass man immer spürt, dass der erste Teig einfach so übermüdet ist, dass es einfach sich nicht mehr erholt. Und das sieht man dann am Schluss auch an Volumenzunahme vor allem des zweiten Teiges.
Spannend finde ich ja auch, das hast du uns erzählt, als du bei uns warst, dass den Prozess, wie du ihn machst, auch glaube ich halt dein Prozess ist, den du über die Jahre rausgefunden hast, der seine Ursache zum Teil darin hat, dass du mit solche kleinen Menge angefangen hast, die deine Knetmaschine sonst gar nicht verarbeitet hätte. Deswegen hast du das Ei schon relativ früh immer mit dazugegeben beim ersten Teig.
Genau.
Obwohl eigentlich alle gesagt haben, das funktioniert nicht. Also auch das finde ich ja sowas Bezeichnendes für dich. Du machst es halt einfach trotzdem und es funktioniert.
Ja, also es gibt ja so, man stellt sich auf eine Methode ein und nur so geht das. Vor allem, wenn es um solche spezielle Produkte geht. Und wir wissen ja, bei Panettone wird ja meistens wahnsinnig lange geknetet. Es wird zum Teil auch zwischendurch gekühlt, weil der Teig zu warm wurde durch die Reibung. Und je nachdem, was man für eine Knetmaschine benutzt und so weiter. Bei mir hat sich das meiste aus purer Not entwickelt. Nicht, weil ich so besonders klug bin. Also ich wollte einfach sehr viel Panettone üben. Und um jeden Tag Panettone zu backen, wollte ich jetzt nicht irgendwie täglich 100 Euro an Zutaten verbraten. Außerdem, wer würde das auch essen? Und dann habe ich mir rausgerechnet, also wenn ich mit 137 Gramm Mehl starte, habe ich am Schluss zwei 500 Gramm Panettone. Das war auch finanziell zu vertragen. Jetzt war das Problem, eine Knetmaschine zu finden, die diese kleine Menge greift. Und viele, also die Knetmaschine, die ich hatte, konnte das nicht. Und dann wurde mir durch eine Bekannte etwas empfohlen. Ich habe die Maschine relativ günstig erworben und die hat sich gezeigt, also die konnte das auch nicht. Außer ich habe das Eigelb sofort als Flüssigkeit betrachtet und es in den ersten Teig, also Mehl, Lievito Madre, Wasser und Eigelb erstmal sofort rein in die Schüssel. Und dann konnte die Maschine das greifen. Und dann habe ich gesehen, aber die greift es nicht nur, sondern die knetet es auch aus innerhalb von 6 bis maximal 9 Minuten. Sogar mit dieser kleinen Menge. Und so hat sich das bei mir alles entwickelt. Also diese ganze lange Kneterei, die stattfindet bei den meisten, die habe ich quasi komplett übersprungen. Ich knete sehr schnell, sehr aggressiv und sehr effizient. Also ich bin auch jetzt bei größeren Mengen, wenn ich, keine Ahnung, 25 Kilo Primo herstelle oder so, ich bin in 12 Minuten fertig.
Das Video, also das hat mich auch total geschockt, als du dann bei uns warst und uns dann einmal Videos geschickt hast, wie du knetest, weil ich bin immer, ich traue mich oft nicht, dann zu sagen, oder jetzt gerade, wenn ich so an ein neues Produkt rangehe und dann bin ich so perfektionistisch, dass ich denke, ich muss es ganz perfekt nachmachen, wie ich es irgendwo gelesen habe oder gesehen habe. Und mich fasziniert immer Leute, die einfach sagen, ja, ich mache es halt irgendwie anders und ich komme trotzdem ans Ziel. Und das finde ich wahnsinnig inspirierend und spannend. Würdest du, aber das ist saumäßig schwierig wahrscheinlich, aber würdest du irgendwie für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie so einen kleinen Mehrwert aus der Folge noch zum Thema Panettone mitnehmen, hast du irgendwie so ein paar Grundregeln, die man einfach beachten muss, wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörer sagt, ich will jetzt auch mal Panettone backen, auf die es absolut ankommt?
Oh, schwierig. Also ich würde sagen, es ist ja immer Thema Säure. Das ist zum Beispiel bei Panettone immer so etwas, bloß keine Säure und dann schmeckt man das, dann schmeckt das Produkt nicht und so weiter. Ich würde, und die Besessenheit mit der Lievito Madre. Natürlich ist das ein wichtiger Teil, das ist ja das Herzstück, davon geht ja alles aus. Aber ich würde da versuchen, so ein bisschen sich vom Anfang an zu entspannen. Und diese unzählige Texte, die man im Netz zu lesen hat und sowohl von irgendwelchen italienischen Experten als auch von erfahrenen Hobbybäckern, die wirklich seit Jahren sich damit beschäftigen, das kann alles wahnsinnig verwirrend sein. Und ich würde immer sagen, einfach machen und nie aufgeben, weil wenn die Madre jetzt säuerlicher riecht und das heißt nicht, dass die Panettone nicht gut wird. Außerdem eine Panettone, die wirklich komplett ohne Säure ist, die schmeckt einfach nach einer Brioche. Und da finde ich, sollte doch ein Unterschied sein zwischen einer Brioche und einer Panettone. Das heißt, einen Hauch von Fruchtigkeit im Endprodukt. Ich finde es schön. Es ist meine persönliche Sache. Ich finde es schön. Es gibt einfach eine Vielschichtigkeit in der Aromatik. Und dann ist es nicht eben eine wahnsinnig komplizierte und teure Brioche, sondern es ist eine Panettone. Genau, und dass man einfach für sich rausfindet in eigenen Bedingungen, was funktioniert am besten, egal was die anderen sagen. Also eine ganz kleine Anekdote, im Dezember 2024 bin ich eingeladen worden zu einem Treffen in Blue Dance beim Kollegen Michael Giacomuzzi, der auch eine kleine Backsteinstube, nennt sich das, da führt. Und der hat den Alberto Bernardi dazu bekommen, da hinzukommen und uns paar Auserwählte sozusagen im Panettone zu unterrichten. Das war am Schluss dann gar kein Kurs, sondern eher so ein Austauschtreffen mit Kollegen. Und wir saßen dann zusammen am zweiten Tag und haben Rezepturen analysiert. Das war hochinteressant, um zu lernen, wie sich die einzelnen Zutaten zueinander verhalten und was die für eine Auswirkung haben zueinander und im gesamten System. Und dann kam ich dran und habe so ein bisschen erzählt, wie ich knete. Und immer wieder, während ich erzählt habe, hatte Bernardi no, no possible, no, ne possible gesagt. Und irgendwann hat er mir gesagt, okay, da ist die Knetmaschine, da sind die Zutaten, bitteschön. Und das war der krasseste Adrenalinschock, den ich je hatte. Auch krasser als vor jeder Premiere, die ich hatte bis dahin. Aber das Ergebnis am Schluss hat mir dann doch das Recht gegeben. Es ist einfach so, dass so wie ich das mache, für mich funktioniert es am besten. Ich arbeite unglaublich gerne mit einem Planetmixer. Davor warnen quasi alle Panettone-Bäcker, dass man mit Planetmixer arbeitet, weil Planetmixer ja so schnell den Teig erwärmt, aber nicht in 9 oder 12 Minuten. Genau.
Ja. Ja, ich habe auch meine Knettechnik-Seite wieder angepasst und vor allem auch, ich habe jetzt auch einige Panettone-Bagger vor Weihnachten durch dich auch ermutigt, meinen Prozess dann angepasst, dass er eben zu uns passt. Und siehe da, es hat auch gut funktioniert. Ja, sehr, sehr spannend. Ich werde nie den Moment vergessen, wo wir mit meiner Matre und unserem Mehl die Panettone hier aus dem Ofen gezogen haben. Das war eine Offenbarung. Gut, bevor wir zum nächsten Thema gehen, lieber Marco, zum nächsten und letzten Thema, habe ich nochmal eine kleine Runde für dich mit entweder Ja, Nein oder Sätze beenden. Nee, heute sind es nur Sätze beenden. Also ich gebe dir den Satzanfang vor und du darfst ganz spontan, was dir einfällt, den Satz fertig machen. Bereit?
Ja.
Okay, Backen ist für mich
Glück.
Panettone ist für mich
Abenteuer.
In 5 Jahren ist Brotgesang
immer noch da.
Mein Lieblingsgebäck ist
Panettone.
Panettone.
Pandoro. Pandoro, sorry.
Ah, ja, ja. Pandoro, ja. Hast du uns damals auch mitgebracht und auch, haben wir, glaube ich, haben wir die auch gebacken oder wollten die zumindest backen?
Wir wollten die backen, aber nicht geschafft zeitlich.
Wir haben es nicht geschafft, genau. Ja. Machst du das auch bei dir im Lade und ist das genauso der Renner wie Panettone oder ist das nochmal spezieller?
Also das Pandoro ist spezieller und es gibt eine Anzahl an KundInnen, die sich dem gewagt haben und es jetzt auch verlangen. Mhm. Also backe ich jetzt zu Festtagen wie Weihnachten oder Ostern, gibt es einfach fest als Repertoire-Teil, aber so übers Jahr kriege ich immer wieder Bestellungen von eben den Menschen, die es kennengelernt haben. Pandoro ist immer noch so ein bisschen ein unbekannteres Produkt, die Leute kennen es nicht und jedes Mal, wenn ich es im Verkauf habe, dann gibt es auch einen Probierteller mit Pandoro, weil ich möchte, dass die Menschen dieses besondere Gebäck kennenlernen und es ist ja erstmal auf den ersten Blick nicht so sexy und spannend wie Panettone, es hat nicht diese wilde Porung und es muss nicht aufgehängt werden und so, aber wenn es die Menschen probiert haben und ich sage dann immer langsam und lange kauen, das ist wirklich wichtig, weil was da im Mund passiert und wie viele Aromen ständig kommen nach und nach und ganz am Schluss dann noch eine gewisse Karamellaromatik noch auftaucht, wie man sagt, im Abgang. Es ist wirklich eine ganz tolle und besondere Sache.
Spannend, sehr spannend. Okay, als letztes Kapitel für heute würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen auf das Bäckerhandwerk blicken. Also du bist ja sozusagen ein Teil des Bäckerhandwerks, aber irgendwie ja doch auch durch deine Geschichte und durch deinen Werdegang hast du mit Sicherheit auch so ein bisschen einen Blick von außen auf unsere Branche und ich würde so ein bisschen von dir wissen wollen, wo und wie siehst du die Zukunft des Bäckerhandwerks und wo siehst du vielleicht Schwierigkeiten und was würdest du dir wünschen und wo bist du vielleicht auch enttäuscht von dem Bäckerhandwerk, wie es heute in Deutschland so gelebt wird?
Also ich glaube, das Bäckerhandwerk genau wie komplette Gesellschaft insgesamt, wir leiden alle an einer gewissen Realitätsverweigerung. Und das kommt aus Angst. Es kommt aus Angst vor Neuem. Und ich sehe das ja auch an den KundInnen, als ich anfing, die ersten sicherlich 6 Monate, gab es überhaupt keine feste Brotsorten, sondern das, was ich backe, das gibt's zum Kaufen. Das lag daran, dass ich wollte herausfinden, was kommt gut an. Und ich wollte mich aber auch ein bisschen kreativ entfalten können und mich nicht so festlegen, irgendwie, ich backe nur das, das und das. Und es gab Menschen, die kamen mit dieser Ungewissheit nicht klar. Also so, ich gehe zum Bäcker und weiß nicht, was er heute anzubieten hat. Also schon diese kleine Veränderung im täglichen Leben war für die zu viel. Und das sehe ich ja genauso wie im Bäckerhandwerk, auch wie in der allgemeinen Bevölkerung. Wir haben einfach extrem große Ängste vor Neuem. Und dadurch verschließen wir uns aber auch der Besserung der Situation. Nur weil wir etwas so und so gemacht haben seit Jahrzehnten, heißt es nicht, dass es jetzt funktioniert. Wir sehen eigentlich auch, dass viele Sachen nicht mehr funktionieren, wie sie funktioniert haben. Und trotzdem aus purer Angst senden wir dann unsere Frust entweder an die Menschen, die wagen, etwas zu verändern, oder wir tun einfach nichts und verschließen uns und hoffen, dass die Problematik von alleine verschwindet. Und das wissen wir, dass das nicht funktioniert. Also irgendwann tut der Zahn so weh, dass man zum Zahnarzt muss. Ja, so. Und das ist mal, das meiner Meinung nach ist das wirklich so das Hauptproblem. Ich beobachte immer wieder, also jetzt vor 2-3 Tagen kam ja wieder in einer Facebook-Gruppe für Profibäcker, hat jemand irgendwie einen Beitrag gepostet, wo der Lutz Geißler irgendwie auf MDR irgendwas ein Interview hatte und hat auch zum Teil über die Missstände in der Branche gesprochen. Und ich verstehe das nicht, aber da wird dann mit so einer geballten Ladung an Hass reagiert. Erstens, warum fühlen sich so viele angesprochen? Es wird ja kein Name genannt nirgendwo von irgendjemandem. Und warum ist es so schwierig? Ich meine, vielleicht, ich würde dann mich selbst erstmal befragen, irgendwie, mache ich etwas falsch? Könnte ich mich irgendwie verbessern? Könnte ich etwas verändern? Oder warum kommen die Kunden nicht mehr so wie früher? Warum gehen manche Kunden jetzt zum Supermarkt und nicht zu mir? Und so Sachen finde ich super wichtig. Aber damit tun sich ja sehr viele schwer. Auch die Ablehnung der gegenüber uns Quereinsteigern auch. Keiner von den Quereinsteigern geht in diese Sache mit irgendwelchen negativen Gedanken im Sinne vom, ich zeig's jetzt jemandem, dass was ein richtiges Brot ist oder wie man richtig backt oder sowas. Nein, es ist einfach eine Leidenschaft, die wir in uns gefunden haben, uns große Mühe gegeben haben, das jetzt machen zu dürfen. Und es wäre eigentlich sehr schön, wenn wir uns alle zusammentun würden, um dieses Handwerk mehr nach vorne zu bringen und vor allem den Menschen, den KundInnen, da unser Handwerk näher zu bringen. Ja, Enttäuschung kam vor allem während dieser Crowdfunding-Kampagne, weil ja manche sich wirklich sehr berufen gefühlt haben, mir wirklich ziemlich krasse Hassnachrichten zu schreiben. Aber okay, weißt du, das ist ja ganz normal, in jeder Branche ist es ja ähnlich und es gibt solche und solche. Ich habe auch unglaublich viel tolle Unterstützung erfahren und tue ich immer noch von Berufskolleginnen. Und ich fühle mich immer sehr geehrt, wenn jemand wie du zum Beispiel letztes Jahr im Januar auf einem Vorbeikommen aus Neugierde, aber aus so einer positiven Neugierde, ja, zu gucken, was macht der Sänger da, ja. Finde ich schön und es beflügelt mich, es gibt mir Energie. auch so ein Besuch vom Sebastian von Brotpuristen zum Beispiel und Tamara, als die bei mir waren, hat mir auch unglaublich viel Energie gegeben, so wie dein Besuch. Und sowas finde ich großartig, weil ich glaube, solche Zusammenarbeit, egal ob die jetzt nur moralisch ist oder im echt, so wie wir es getan haben, das wird uns alle nach vorne bringen.
Und siehst du, oder sagen wir mal, gerade für die Berufskollegen, die vielleicht sich sehr schwer tun mit Veränderungen und auch schwer tun mit den Quereinsteigern und auch schwer damit tun zu reflektieren, ob sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle was verändern könnten, was zum Beispiel den Einsatz von Vor- und Fertigmischungen oder auch die Transparenz darüber angeht. Siehst du für die eine gute Zukunft oder bist du da sehr, sehr skeptisch, dass das auf Dauer noch funktioniert?
Also ich glaube, wenn das Produkt, das in der Auslage in einer Bäckerei sehr ähnlich zu dem Produkt, das im Supermarkt angeboten wird, ist, dann sehe ich da keine Zukunft. Weil die Menschen werden dann sagen und tun die schon jetzt, warum sollte ich bei dem Bäcker einkaufen, wenn ich dasselbe bekomme, was ich, keine Ahnung, im Netto bekomme für einen Bruchteil des Preises, dann hat das einfach keine Zukunft. Dass die Leute gucken immer mehr aufs Geld. Die Leute, also auch bei mir, mein Brot ist ja sehr teuer im Vergleich zur Supermarktware oder im Vergleich zur konventionellen Bäckerei. Zum Beispiel ein Roggenbrot, ein Urkorn-Bauernbrot, das 70% aus Waldstaudenroggenvollkorn und 30% aus Semmervollkorn besteht, kostet bei mir 7 Euro. Das sind 700 Gramm. Das ist auf den ersten Blick ein sehr hoher Preis. Aber wenn mittlerweile haben es auch wirklich auch die schwäbischsten Schwaben begriffen. Wenn sie dieses Brot kaufen, haben die 8 Tage gutes Brot, das von Tag zu Tag immer besser schmeckt, also immer aromatischer wird auch. Und so gesehen ist dann die Investition überhaupt nicht hoch, weil man schmeißt nichts weg, man tut sich was Gutes, es ist sehr bekömmlich und es schmeckt sehr gut. Und diese 1-2 Schritte weiter zu denken, dass ich glaube, das hilft mir, aber viele tun es ja auch jetzt schon. Ich meine, ich lebe davon, ja. Also ich glaube, Veränderung und Bereitschaft zur Veränderung und Mut zur Veränderung ist einfach immer eine Chance.
Das heißt, du hast deine Kundschaft und du weißt aber auch nicht, jeder und jede in und um Stuttgart wird dein Kunde und das macht dir aber auch nichts.
Ja, also wir sprechen ja von einer fast Millionenstadt, also da gibt es genügend Leute. Es machen jetzt auch, also es gibt, wie viele, es gibt uns 3 Quereinsteiger jetzt in Stuttgarter Gegend und 2 sind kurz davor, eine Backstube aufzumachen. Und ich bin überhaupt, also auch wenn wir nebeneinander alle Backstuben hätten, gäbe es genügend KundInnen, weil wir alle so unterschiedlich backen. Das ist ja das Schöne in dem Handwerk. Du hast ja die gleiche Rezeptur und einen anderen Bäcker und dann ist es sofort ein anderes Produkt.
Absolut, ja. Schön, das war ein wunderschöner, wunderschönes Schlussplädoyer, würde ich fast schon sagen, von dir. Ich sehe vieles ganz, ganz ähnlich. Und ich würde dich lediglich mit einer letzten Abschlussfrage dann in den Abend entlassen heute. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge angehört hast von meinem Podcast mit Gast. Die letzte Frage ist immer die Frage, isst du, also isst du Laugengebäck, wahlweise jetzt auch eine Brezel oder ein Laugenweckle oder auch dein Laugenbrot mit Nutella, ja oder nein? Oder sag mal, wahlweise auch eine andere Nuss-Nougat-Creme.
Tatsächlich nicht. Aber nicht, weil ich jetzt das ablehne, sondern ich kam einfach nie auf die Idee.
Ja, das verstehe ich nicht ganz. Aber okay, du bist kein gebürtiger Schwabe. Aber du isst grundsätzlich auch mal Nutella oder eine andere Nuss-Nougat-Creme?
Also ich bin ja, Marzipan kommt mir nicht in die Tüte, ich bin voll der Nuss-Nougat-Typ, ja. Und
Okay, und packst du dann Butter drunter? Das ist jetzt die wichtigste Frage.
natürlich.
Schön, gut, das wollte ich hören. Das wollte ich hören, weil es gibt ja, es scheidet sich ja fast nicht, oder wie sagt man, es gibt fast nichts Polarisierenderes wie die Brezel im Allgemeinen oder die Butterbrezel und dann natürlich noch das Thema Nutella, ja, nein und wenn dann ja mit Butter oder ohne. Also wir haben schon die verschiedensten Leute befragt und alle, die was von Esse und Genuss verstehen, die sagen mit Butter drunter.
Ist ja klar. Also es muss ja gut runterflutschen, finde ich,
Ja,
ja.
so ist es. Lieber Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir übers Backen, über unser Handwerk, über Panettone zu plaudern. Es hat mich sehr gefreut und ich fand es mega spannend und inspirierend. Und ich wünsche dir für Brotgesang weiterhin alles Gute, dass du viele Menschen auch weiterhin inspirierst mit deinem Gebäck und auch speziell mit deiner Panettone. Und ja, freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Spätestens dann wieder vor der nächsten Weihnachts-Panettone-Saison wirst du wieder mehr von mir hören. Und schön, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt
Sehr
haben vor einem
gerne.
knappen Jahr und dass du heute Abend mein Gast warst. Das letzte
Sehr
Wort gehört
gerne.
dir.
Dankeschön, auf jeden Fall für die Möglichkeit. Da freue ich mich sehr. Und wenn ich auch ein bisschen Werbung machen darf, am 26. März wird auf SWR in der erfolgreichen Reihe Handwerkskunst eine Sendung über Panettone ausgestrahlt. Also wir sind gerade dabei, die Sendung zu drehen. Und genau, 45 Minuten nur über Panettone und Herstellung und Methoden. Also schaltet rein am 26. März, wird es aber auch auf YouTube und in der Mediathek geben, um später
Das
anzuschauen.
ist jetzt für mich auch neu. Jetzt muss ich doch nochmal was sagen. Das wusste ich ja auch nicht. Das ist ja mega. Ich liebe diese Serie. Da gibt es ja diese wunderbar inspirierende Sendung von Günter Weber auf dem Lorettohof mit seinem Holzofenbrot. Die gucke ich mir, wenn ich entschleunigt werde muss, gucke ich mir das immer an. Oh, das ist cool. Das ist toll. Da freue ich mich.
Ja, das ist wirklich eine großartige Sache. Ich freue mich sehr, diese Chance zu haben, weil in den letzten 2, 3 Jahren ist dieses Gebäck immer mehr in den Medien als eine stabile Alternative zu einem Stollen beworben worden. Aber was wirklich eine richtige Panettone unterscheidet von diesen hübschen Schachteln aus dem Edeka mit diesem furztrockenen Backpulvergebäck innen drin, das wissen sehr viele Menschen nicht. Das sehe ich auch in der Backstube, weil wenn ich zu Weihnachten oder Ostern auch einen Probierteller mit Panettone habe, kommen immer wieder Leute, die noch nie da waren und sagen, ah nee, Panettone mag ich nicht. Sage ich dann immer, das, was Sie als Panettone betrachten, das mag kein Mensch. Probieren Sie mal. Und das sind wirklich immer solche Aha-Momente. Und ich beobachte das dann immer wirklich mit Freude. Und dass die Menschen eine richtige Panettone zum ersten Mal im Mund haben und wirklich einfach gar nicht begreifen, was denen geschieht in dem Moment. Und warum. Und dann können sich die Menschen einfach selbst entscheiden, möchte ich investieren, wie ist es mir wert, die Investition in eine richtige sauerteiggeführte Panettone, oder möchte ich etwas Panettone-artiges probieren, weil eben auch in den konventionellen Bäckereien ist immer wieder jetzt zu Weihnachten oder Ostern ein Gebäck vorzufinden, das sich so nennt, weil es einfach in eine Panettone-Backform gebacken ist, aber auch ein sicherlich nicht schlechtes Hefegebäck, das in kürzerer Zeit aber hochgeschossen ist. Und diesen Unterschied möchte ich einfach nach außen vermitteln und dann kann sich der Verbraucher selbst entscheiden, was ihm genehmer ist.
Ja, vielen Dank, lieber Marco, nochmal. Das war jetzt ein super schönes Schlussplädoyer nochmal für die Panettone. Ich kann das nur bestätigen. Wir haben das auch immer wieder erlebt im Laden, dass die Leute genauso reagiert haben, wie du gesagt hast, dass sie gesagt haben, ah nee, Panettone mag ich nicht. Wenn wir dann gesagt haben, probieren Sie aber das mal, dann waren die Leute begeistert. Oder was ich auch erlebt habe, dass ich gar nicht gesagt habe, was es ist und einfach gewartet habe, was in der Mimik bei den Leuten passiert, wenn sie es probieren. Mega, mega spannend, mega spannend.
Super schön, ja,
Von
finde
dem
ich auch.
her freue ich mich sehr auf diese SWR Handwerkskunstfolge. Marco, vielen Dank. dass du heute Abend zu Gast warst und wir hören voneinander. Und alle Hörerinnen und Hörer sage ich bis zum nächsten Podcast in einem Monat. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.